Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen.
Moin. Ja. Hallo Ben, ich freue mich, dass wir so zeitig wieder zusammenkommen. Eine Woche nach unserem jüngsten Podcast mit Stefan Paul Weinig, der aus meiner Sicht sehr, sehr unterhaltsam und informativ war, stehen wir schon wieder hier. Vielleicht sagen wir mal das Datum, Dienstag, der 22. Juli und damit zwei Tage nach einem spannenden Wochenende beim FC Hansa.
Ja, das Datum, das hätte ich jetzt schon wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dass du das gemacht hast. Ja, wir können es einfach kaum abwarten. Es passiert gerade so viel. Die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Nicht mehr lange, dann steht schon das erste Ligaspiel an. Und wir haben es ja gesehen. Es war viel los am vergangenen Wochenende, Tommy.
Auf alle Fälle. Hansa hatte einen Doppelspieltag. Am Samstag das ja, Highlight-Testspiel gegen Aston Villa, englischer Top-Club aus der Premier League und im Champions-League-Viertelfinale in der vergangenen Saison. Mein Lieblingsclub seit Jahrzehnten.
Geht das wieder.
Und am Sonntag folgte dann das Testspiel gegen den Phoenix Lübeck, ersten FC Phoenix Lübeck aus der Regionalliga. Und ja, es waren schon zwei sehr, sehr gute Leistungen, auf die wir heute so ein bisschen blicken wollen.
Ja, es sind auf jeden Fall jede Menge Tore gefallen. 9 Hansa-Tore insgesamt, 10 waren es dann am Ende, also nur ein Tor von den Gegnern. Fast 2-0, das wäre ja noch die Krönung gewesen. Aber bevor das Ganze mit den Spielen erst so richtig losging, da war ja noch ein anderes Event, nämlich der Fan- und Familientag rund ums Ostseestadion. Ich war mit unserem Techniker Benny vor Ort und ich kann sagen, wir haben ordentlichen Sonnenbrand davon getragen, aber auch natürlich ganz, ganz viel gute Laune. 12.000 Zuschauer waren, ja Gäste, Zuschauer kann man ja gar nicht sagen, Gäste waren insgesamt da. Es gab ein buntes Programm, Hüpfburg, ja, die Leute konnten sich ausprobieren, großes Fußball-Dart. Und ein ganz besonderes Highlight war die Vorstellung der neuen Mannschaft für die kommende Saison und der Vorstellung des neuen Heimtrikots. Tommy, das erinnert ja ein bisschen an alte Tage. Wie findest du es denn?
Ja, es erinnert an die Saison 95-96 müsste es sein, ne? Bundesliga-Spielzeit, die insgesamt dritte Bundesliga-Spielzeit, die zweite nach dem Aufstieg 95. Und ja, ich finde es cool mit den Farben, ganz gute Kombi. Dieser rote Streifen, bisschen breiter, bisschen größer, sage ich mal. Der fällt mir jedenfalls immer so ein bisschen ins Auge. Also dieser Streifen, der hier so runtergeht, haben wir ja vielleicht hier auch für die, die uns sehen, nachher noch so ein bisschen näher an der Tafel. Also ist ganz schick.
Ja, jetzt sind alle drei Trikots draußen. Schauen wir einfach mal, was die Saison so bringt in den ganzen Rankings auf Instagram und Co. Da treibe ich mich ja auch ein bisschen rum. Werden die Shirts von Hansa auf jeden Fall immer ganz, ganz weit vorne mit eingeordnet und schlagen da sämtliche Bundesligisten, was weiß ich alles. Hansa hat auf jeden Fall die geilsten Trikots, findet zumindest die Community. Und du hast es schon angesprochen, die Trikots, die sind auch hier abgebildet auf unserer heiligen Taktiktafel. Ihr da draußen fragt euch jetzt bestimmt, was soll denn der ganze Schmarrn und wo ist hier eigentlich der Gast? Tja, gibt's heute nicht. Ihr habt die volle Power, Tommy Bastian und Ben Brümmer. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und Tommy heißt ja nicht umsonst Taktik, Tommy. Was haben wir heute vor?
Ja, wir wollen mal auf die mögliche Startaufstellung gucken im ersten Spiel. Anderthalb Wochen sind's noch bis zum Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Gleich mal so ein schöner Ostklassiker. Und das Wochenende hat da ja so ein paar mehr Hinweise gebracht, auch wenn Daniel Brinkmann, der Trainer, uns nach dem Spiel gesagt hat, das hat noch gar keine Bedeutung. Das sagt ja irgendwie jeder Trainer so, ne? Das aber, wenn man dann Fußball länger verfolgt, dann weiß man schon, je näher der Saisonstart rückt, desto mehr Bedeutung bekommen die Spiele und die Aufstellung. Und von daher sind wir mal gespannt, wie viel dann am ersten Spieltag von der Startaufstellung gegen Villa sich wiederholen wird sozusagen.
Auf alle Fälle, aber bevor wir jetzt ganz genau hier uns die Jungs nochmal ein bisschen genauer angucken, werten wir noch einfach einmal die ganze Testspielvorbereitung aus. 6 von 7 Testspielen wurden absolviert und der FC Hansa, ja, der ist noch ungeschlagen. 26 Tore wurden insgesamt erzielt von insgesamt 16 Spielern und wir können, glaube ich, nochmal die Ergebnisse durchgehen. Los ging es ja mit einem klaren 7-0 gegen den Verbandsligisten Rostocker FC. Das war so zu erwarten. Dann allerdings nur ein knappes 3-2 bei Oberligist Anker Wismar. Das war für viele ja ein bisschen überraschend, oder?
Ja, muss man sagen, zum ersten Spiel, wo du sagst, das war so klar, das war ja auch lange nicht so klar, sondern nur 1-0. Und da haben sich wirklich überraschend schwer getan und ähnlich dann in Wismar. Aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen normal. Man hadert dann vielleicht ein bisschen als Fan und ist dann kritisch. Oh Gott, was soll das werden? Und wir Journalisten, ist ja auch immer unsere Aufgabe, dass wir da kritisch nachhaken, kritische Fragen stellen, das Ganze analysieren. Aber wenn man das dann eben so richtig einordnet, dann weiß man, die ersten Wochen sind halt hart in der Vorbereitung, es wird viel gelaufen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Daniel Bremann hat uns da eine Zahl genannt, die wir nicht veröffentlichen sollen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was daran so schlimm ist, aber machen wir dann auch nicht. Auf alle Fälle sind sie viel gelaufen, haben hart trainiert, haben jeden Tag trainiert bis zu den ersten 2, 3 Spielen. Und dann hast du eben schwere Beine, der Gegner ist frisch. Klar, andere sagen, ja, die sind schon 3 Wochen oder 2 Wochen in der Vorbereitung, die müssen doch mehr drauf haben. Ja, nee, die sind dann halt platt. Und die anderen kommen aus der Sommerpause, sind frisch, haben Bock, sind hochmotiviert, können nur gewinnen. Und dann wird es eben schwer. Und wenn du halt schwere Beine hast, dann ist es auch schwer, im Kopf gute Entscheidungen zu treffen. Und das hat man halt gesehen, da war irgendwie Tiefe, das Spiel in die Tiefe war nicht ganz so toll. Daniel Brinkmann war auch sehr unzufrieden, nach Wismar vor allem, auch wenn er das dann auch wieder so ein bisschen runtergespielt hat. Aber ihm hat dann vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität und der letzte Wille in die Richtung Tiefe gefehlt. Und aus meiner Sicht war es dann peu à peu eine Steigerung. Die Beine wurden wieder ein bisschen leichter und die spielerische Steigerung setzte dann so ein.
Ja, 3-2 ging dann das nächste Testspiel aus gegen, ja, den anderen MV-Giganten, will ich ihn mal schimpfen, den Greifswalder FC. Also 3-2 war auch ein enges Höschen, wie man am Ende so sagt, vom Ergebnis. Ein bisschen deutlicher wurde es dann im Trainingslager in Neuruppin. Da hat der FC Hansa ja gegen diesen Überraschungstest gegen Magdeburg 2 relativ deutlich über 120 Minuten mit 4-1 gewonnen. Erst spät das Gegentor kassiert. Eigentlich sollte ja dort gegen die VSG Altglienicke getestet werden. Die mussten allerdings kurzfristig absagen, weil sie ja personelle Engpässe hatten wegen Krankheit und Verletzung. Hat aber nicht gestört, denn am Ende gab es ja ein Spiel. Ja, und Tommy, ich sehe schon wieder das Funkeln in deinen Augen. Dann war es ja soweit. Das große Spiel gegen Aston Villa, gegen den letztjährigen Champions League Teilnehmer und Premier League Sechsten im Ostseestadion. Zwei Herzen treffen da aufeinander. Wie war's denn eigentlich für dich? Wir sagen immer, Mensch, du bist hier der Villa-Heini. Konntest du es denn genießen, auch wenn deine Villains verloren haben?
Ja, auf alle Fälle. Das hat natürlich mega Spaß gemacht und für mich persönlich, auch wenn das jetzt eigentlich ja gar nicht so eine große Rolle hier spielt, aber für mich persönlich ist dann auch irgendwie ein Kindheitstraum in der Erfüllung gegangen. Aston Villa im Ostseestadion, das habe ich mir mal als, ich weiß nicht, 15-, 16-Jähriger gewünscht. Kenne ja den früheren Hansa-Präsidenten Eckhard Rehberg so ein bisschen persönlich und mein Vater und er hatten viel miteinander zu tun. Und dann habe ich ihm mal gesagt, als Jugendlicher, das wäre so mein Traum, Aston Villa im Ostseestadion. Und ja, jetzt am Samstag ist er halt wahr geworden. Und ein bisschen habe ich dich ja, glaube ich, auch angesteckt mit Aston Villa. Wir waren ja schon gemeinsam in Leipzig beim Champions-League-Spiel. Also hat mega Spaß gemacht, auch wenn natürlich viele gefehlt haben, also die ganzen aktuellen Nationalspieler, die zuletzt noch in der Nations League gespielt haben, die waren alle schon eingestiegen ins Training. Ich hatte die Hoffnung, dass sie auch schon mitspielen dürfen, aber Unai Emery hat sie dann doch noch zu Hause gelassen und individuell trainieren lassen. Aber trotzdem ein geiles Spiel, auch aus Hansa-Sicht natürlich ein geiles Spiel. Für die Jungs war das auch ein Highlight. Nach dem Spiel ja noch ein paar Jungs gesprochen, vor dem Spiel ja auch schon. Franz Pfanne, Adrien Lebo, der hat Trikot getauscht. Heute Geschichte bei uns in der Ostsee-Zeitung mit Boubacar Camara, auch ein französischer Landsmann sozusagen von Adrien Lebo. Und das war ganz niedlich. Der hat dann ganz lange unten gestanden in der Mixzone im Ostsee-Stadion, Adi. Und ich habe ihn dann angesprochen, auf wen wartest denn du hier? Das ist bestimmt doch ein Trikottausch hier vor, oder? Und dann hat er auch mit strahlenden Augen mich angeguckt und meint, ja, Boubacar Camara und so. Und hat dann nach langer Wartezeit geklappt. Musste ein bisschen Geduld haben, aber.
Ja, du. Ganz cool. Du musstest auch ein bisschen Geduld haben, warst aber am Ende auch glücklich. Ich meine, da 1, 2 Bilder mit Spielern in deinem Status gesehen zu haben. Ganz stolz in deinem Villa-Trikot, das du ja mal angezogen hast im Stadion. Der Strahlemann schlechthin. Hast ja auch noch ein paar Daumen gekriegt von den Fans aus England. Also es scheint ja ein rundum gelungener Tag gewesen zu sein. Schönes Fußballfest auf jeden Fall. Ein tolles Spiel zum 60. Vereinsjubiläum. Und wer gedacht hätte, müde Beine, Mensch, Doppelbelastung das Wochenende. Ein Tag später wurde nämlich gegen den Regionalligisten Phoenix Lübeck gespielt. Ja, da war nichts von zu sehen, wenn man nur auf das Ergebnis guckt. 6-0 am Ende, echt deutlich, 6 Kirschen, ein halbes Dutzend. Mensch, das war überzeugend, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und wenn man dann bedenkt, dass Hansa hat ja in den vergangenen Jahren oft gegen Phoenix Lübeck getestet, in der vergangenen Saison auch. Und es gab da auch, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Niederlagen, 0-1 jeweils. Und die anderen Spiele waren alle eng auch und oder fast alle eng. Und jetzt war das wirklich eine sehr einseitige Partie. Die erste Viertelstunde war noch so ein bisschen träge. Aber dann wurde ja eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Und Hansa hatte wahnsinnig viel Ballbesitz. Sehr hohen Ballbesitz und auch, wie schon gegen Aston Villa, rausgespielt hinten, auch unter Druck. Also da hat Hansa ganz viel dran gearbeitet in der Vorbereitung. Daniel Brinkmann hat da sehr großen Wert drauf gelegt. Spielaufbau, Varianten, Möglichkeiten zu erarbeiten mit der Mannschaft. Auch Markus Rabenhorst, der Co-Trainer, hatte im Trainingslager, ja, wo wir beide die ganze Woche waren, viele Übungen geleitet. Und dann wurden den Spielern immer wieder Optionen aufgezeigt, wie komme ich da raus? Würden wir für unser Publikum ja gleich nochmal so ein bisschen an der Tafel zeigen. Wir erklären es natürlich auch für die, die es uns nur hören, aber vielleicht noch, wer die Möglichkeit hat, mal einschalten bei YouTube oder auch auf Spotify das Video anmachen, würden wir nachher nochmal so ein paar Situationen durchgehen.
Genau, also fassen wir nochmal zusammen. 26 Tore sind insgesamt gefallen. Der FC Hansa ist noch ungeschlagen. 16 Spieler haben insgesamt getroffen, was ja dann doch eine große Bandbreite ist. Der Spieler, der ja sein Tor hier besonders unter Beweis gestellt hat, ist Neuzugang David Hummel. Der hat nämlich gleich 6-mal gestochen. Hummel gestochen, weiß, Wortspiel passt eigentlich nicht so, Hummeln beißen, glaube ich. Ist egal, schieben wir beiseite. Ja, auffällig war auch, dass die Abwehrspieler mit 7 Toren ja auch relativ weit da vorne waren und 5 Elfmeter gab's. Und da hat Andreas Vogelsammer, der Ösi bei uns im Sturm, der hat 2 seiner 3 Tore in der Vorbereitung bisher vom Punkt gemacht. Ein Testspiel steht noch an, die Generalprobe, wie man immer so schön sagt, die findet am Freitag beim Zweitligisten Hannover 96 statt. 15 Uhr ist Anpfiff, das Ganze leider unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Aber ich kann Ihnen schon mal so viel verraten, die Ostsee-Zeitung, die wird da bestimmt dabei sein und berichten, zumindest im Nachhinein.
Ja, du lässt mich da ja diesmal quasi alleine hinfahren mit der lieben Kollegin Katrin Zimmer. Aber das Nachspielzeit-Duo wird gesprengt. Und ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen. Du hast gesagt, die Verteidiger, 7 Tore, das finde ich schon auch beeindruckend. Und das war in den Vorjahren, zumindest in den vergangenen 2 Jahren, hat es aus meiner Sicht so ein bisschen gefehlt. Die Tore fahren bei Standards und da haben wir jetzt schon einige Tore, oder hat Hansa schon einige Tore jetzt gemacht. Und die Jungs, die sie da geholt haben mit Leon Reichert, Lukas Wallner, Florian Carstens, die verbessern nicht nur die Qualität im Spielaufbau, was wir eben schon hatten, das im Rausspielen von hinten nach vorne, sondern auch bei Standards, ist so mein Eindruck. Und die Statistik, die du ja vorbereitet und rausgesucht hast, bestätigt das.
Ist auch mal ganz komisch, ne, dass ich mal mit Statistik um die Ecke komme. Aber ja, auch man wandelt sich, man wird älter, man wird weiser. Spaß beiseite. Nun blicken wir doch mal auf das Objekt der Begierde, was wir hier schon haben. Mir kribbelt schon die ganze Zeit in den Fingern. Wir haben hier schöne Bastelarbeit geleistet und ich will die Magneten jetzt hier eigentlich über die Platte schieben. Ich kann es kaum erwarten. Aber Tommy, was sehen wir denn hier eigentlich genau? Was haben wir denn hier schon mal so angeplemmelt?
Ja, wir haben jetzt einfach mal die Startaufstellung gegen Aston Villa angeheftet und müssen natürlich jetzt das vernünftig erklären für diejenigen, die uns nur hören. Also die Startaufstellung sowohl von den Namen her, von den Personen her, aber auch in der Anordnung haben wir also Benjamin Upphoff im Tor, der jetzt gegen Villa anfangen durfte. Ich habe gelesen im Hansa-Bericht, da war da chancenlos beim Tor. Unserer Position, ich habe kein Video gesehen, aber von unserer Position fand ich das ein bisschen zu einfach, sowohl von der Verteidigung, aber auch vom Torwart. Mal gucken. Aber ich denke, Benny ist gesetzt und hat ja auch insgesamt eine gute Entwicklung genommen und eine gute Rolle gespielt. Dann haben wir halt 3 Innenverteidiger aufgestellt mit Franz Pfanne auf der halbrechten Seite, Florian Carstens innen, Lukas Wallner auf der linken Seite. Ben, soll ich jetzt mal komplett durchgehen oder wollen wir schon mal über den Mannschaftsteil reden oder wie?
Ich würde sagen, wir machen das wie in so einem Feedbackbaum. Erstmal das Positive, wir ziehen das erstmal einmal durch und danach nehmen wir noch 1-2 Veränderungen vor. Vielleicht, wer weiß denn so einiges, vielleicht sehen wir es ja auch an manchen Positionen ein bisschen anders, ne?
Ja, davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir da nicht einer Meinung komplett sind. Das ist uns ja noch nie so richtig passiert.
Wäre auch komisch, ne?
Zu 90% oder so, aber da ein paar Prozent bleiben mir übrig. Also dann mache ich einfach mal weiter. Da haben wir auf der rechten Seite Jan
Mader.
Mader, ich kann den Nachnamen immer nicht so aussprechen.
Ja, das zeichnet dich aus.
Als Schienenspieler, als sogenannten Schienenspieler, wie das ja beim heutigen Fußball heißt, im defensiven Mittelfeld mit Benno Dietze und mit Marco Schuster 2 Spieler, die in der Rückrunde sehr überzeugt haben und vor allem auch als Kombi, ne, als Paar, da eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben. Und eigentlich die größte Überraschung aus meiner Sicht gegen Villa war, dass Leon Reichhardt, Neuzugang vom VfB Stuttgart, auf der linken Schiene gespielt hat. Da hatte Daniel Brinkmann oder das Trainerteam bis dahin eigentlich immer nur Christian Kinsombi und jetzt komme ich gerade und Max Kraus getestet, den Neuzugang aus Cottbus. Und der war dann überraschend draußen. Also aus meiner Sicht ein bisschen überraschend.
Kraus war raus.
Ich glaube, das wird uns gleich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Dann haben wir auf der 10 gespielt mit Adrien Lebeau, also im zentralen offensiven Mittelfeld, und mit Christian Kinsombi. Und in der Spitze hat Daniel Brinkmann Andreas Vogelsammer aufgestellt, einen weiteren Neuzugang. Ben, was sagst du? Wie hat dir diese Aufstellung gefallen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich war ja im Stadion, war aber eigentlich beschäftigt mit so einem anderen Artikel, war da am Tippeln, habe immer nur mal phasenweise hochgeguckt. Dann habe ich mich auch mal erwischt, dass ich schon ganz schön lange aufs Spiel gucke und die Arbeit so ein bisschen beiseite gepackt habe. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Vor allen Dingen, wir haben es schon angesprochen, Leon Reichhardt, auch für mich eine komplette Überraschung. Der hat da ja das eine Mal eine Wumme rausgeholt, auf einmal nach einer Ecke, glaube ich, war es. Strammer Schuss, der Keeper konnte gerade noch so parieren.
Da traut man ihm gar nicht so richtig zu, wenn man sieht, relativ schmaler Typ. Und
ja, fand ich auch. Wir haben ja auch danach mit ihm gesprochen. Ist ja auch noch ein junger Dachs. Der wirkt noch so ein bisschen, ja, zurückhaltend, so ein bisschen schüchtern. Aber auf dem Platz hat man das gar nicht gemerkt. Mir hat vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit ihm auf der linken Seite und dem Innenverteidiger, Lukas Wallner, sehr gut gefallen. Die beiden, ja, jung und frisch, bringen ordentlich Wind da rein, setzen die Segel sozusagen bei der Hansa Kogge. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Lösung sein. Ja, auch ein bisschen ja gezwungenermaßen, weil alle wissen ja, auf der linken Schiene, dort sucht der FC Hansa noch. Bislang wurde kein Spieler für diese Position da noch nachverpflichtet. Also schätze ich mal, ist das eine relativ, ja, gute Möglichkeit, so dann in die Liga zu starten, zumindest das nochmal auszuprobieren im, ja, abschließenden Testspiel gegen Hannover 96. Ja, hier außen, für alle, die zuschauen, haben wir mal die ganzen Wechselspieler aufgereiht des FC Hansa. Da sieht man schon, das sind einige Spieler, oder Tom?
Ja, das ist schon krass. Also da hilft jetzt auch wieder, wer es sehen kann. Also wir haben die 11 Startelf-Spieler aufgestellt und angeheftet und daneben die Jungs, die eben nicht Startelf stehen können. Und das ist dann schon krass und beeindruckend, wie viele Wechseloptionen es da noch gibt. Also wir haben jetzt mal die 28 Spieler genommen, die auf dem Mannschaftsfoto sind, wobei einer, deswegen ist er hier im weißen Trikot, Ahmed Gülen, hat nicht nur in den Spielen gefehlt jetzt gegen Aston Villa und gegen Phoenix Lübeck, sondern er fehlt auch auf dem Mannschaftsfoto. Oder? Muss man sich da Sorgen machen, Ben, oder warum?
Ich schätze und ich hoffe nicht, fürs Team natürlich. Der Trainer hat uns erklärt nach dem Spiel, der Amo, der hat gefehlt, weil er eine Zahn-OP hatte, konnte einfach nicht spielen, weil pausieren, das wäre sonst zu gefährlich geworden, wäre sicherlich dann auch nicht fit gewesen, hätte vielleicht noch Schmerzen. Der soll aber tatsächlich Mitte dieser Woche wieder ins Training einsteigen. Also da gibt's so ein bisschen Entwarnung. Man sollte sich nicht allzu viele Gedanken machen. Aber du hast es angesprochen, 28 Spieler beim FC Hansa auf der Homepage werden insgesamt 33 Spieler aufgeführt, die zur Profimannschaft gehören, darunter auch Talente wie Bennett Schulz, Hermann Schwarz, die ja beide im Trainingslager mit dabei waren. Bennett Schulz konnte sich sogar als Torschütze auszeichnen im Testspiel gegen den Greifswalder FC. Erik Maurer als vierter Torwart hat es auch mit in den Kader geschafft und aufs Mannschaftsfoto, sowie Lukas Stolt, dem jungen Stürmer, der ja in der vergangenen Saison sogar auch schon mal im Kader war oder im Landespokal sogar von Anfang an spielen durfte. Und da sind auch noch zwei Spieler dabei, die womöglich eher den Verein verlassen sollen und eigentlich quasi zum aktuellen Stand gar nichts mehr mit der Profimannschaft zu tun haben, Tommy.
Genau, also 33 Spieler ist natürlich eine krasse Nummer, die müssen ja auch alle bezahlt werden, wobei die Jugendspieler, die du gerade erwähnt hast, natürlich Amateurverträge haben und fest zum Kader der U23 gehören, aber eben zuletzt hin und wieder im Training mitgewirkt haben, teilweise sogar im Trainingslager waren, wie du sagst, mit Bennett Schulz und mit Hermann Schwarz, beide auch Lob bekommen haben, sowohl von Amir Chapuzadeh, dem Sportdirektor, als auch von Daniel Brinkmann, dem Trainer. Und Antonio Jonjic und Albin Berisha, die beiden, auf die willst du natürlich hinaus, die sind aussortiert. Ich sag's mal ganz deutlich und ein bisschen härter aussortiert. Albin Berisha trainiert in der U23 mit und Antonio Jonic soll durch die Lande reisen und auf Vereinssuche sein. Würde natürlich helfen, wenn die von der Gehaltsliste kommen, damit ja der Kader dann ein bisschen kleiner wird. Weil selbst mit diesen 28, die wir dann da jetzt, wie gesagt, auf dem Mannschaftsfoto Plus gelehnt haben, gibt es ja dann richtig viele Spieler, die gar nicht im Kader sein können. Nicht nur nicht in der Startelf, sondern gar nicht im Kader.
So sieht's aus. Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an in der Abwehr und schauen mal so ein bisschen, Mensch, was könnte da vielleicht noch verändert werden? Was sind da ein, zwei strittige Positionen? Und ich werfe da einfach mal gleich einen dicken Fisch in den Raum. Ich glaube, ein Ahmet Gürleyen, wenn der fit ist, wenn er bereit ist, der hat es letzte Saison gezeigt, Simon Pesch, der ehemalige Co-Trainer, hat ihn als türkischen Panzer bezeichnet. Und so ist er da auch über den Platz gefegt. Ich glaube, das ist ein Spieler, den kann man nur ganz, ganz schwer auf der Bank lassen. Und ich sehe ihn tatsächlich in der Abwehr gesetzt. Und es könnte sein, dass aus meiner Sicht, ich mache das jetzt hier einfach mal für alle, die zuschauen, würde ich ihn tatsächlich an die Stelle von dem letztjährigen Kapitän Franz Pfanne setzen. Der war ja auch im Testspiel gegen Aston Villa der Kapitän. Hat aber nichts zu heißen, das hat man letztes Jahr auch gesehen. Damian Rosbach war auch ganz lange Kapitän und auf einmal war er weg von der Bildfläche. Deswegen glaube ich, wird es in der Abwehr ja ganz, ganz schwierig. Hoher Konkurrenzkampf und ich glaube, ein Ahmet Gürleyen, den kann man einfach nicht draußen lassen.
Ja, es ist auf alle Fälle eine schwierige Entscheidung und Daniel Brinkmann hat ja letztens gesagt, wir haben das schon thematisiert, den Konkurrenzkampf in der Verteidigung, sowohl mit den Jungs gesprochen, also mit Florian Carstens, mit Leon Reicher, mit Lukas Wallner, also vor allem mit den Neuen. Aber auch eben mit Daniel Brinkmann dann über das Thema Abwehr, Konkurrenzkampf, wie macht man das, wie löst man das, gesprochen. Und er sagt, er sieht alle Innenverteidiger als Konkurrenten, hat auch Dominik Lanius mit erwähnt und gelobt, dass er auf einem guten Weg ist, nachdem er so lange raus war. Und vielleicht ziehe ich einfach mal die Verteidiger alle mit rein und wir stellen sie unter bzw. nebeneinander. Und dann sehen wir, dass es da reichlich Optionen gibt. Weil wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja Dario Gebur, den ich jetzt mal hier halb links eingeteilt habe. Und dann sehen wir, dass Hansa da sehr gut aufgestellt ist. Und ja, wie Daniel Brinkmann sagt, immer so ein bisschen situativ auch aufstellen kann, reagieren kann. Und was ihm dabei, oder was ihm ein Vorteil ist, dass er tatsächlich auch mehrere Spieler hat, die beidbeinig sind. Und das betrifft vor allem Florian Carstens. Ich ziehe den mal hier so ein bisschen hoch. Der neu kam aus Wien Wiesbaden und der spielt Bälle mit links und mit rechts flach durch die Gasse ins Zentrum, ins Mittelfeldzentrum. Und das macht ja Daniel Brinkmann sehr gerne. Der will den Spielaufbau über das Zentrum, um von dort zu verlagern. Also da hat er wirklich viele Optionen.
Ja, so einen Spieler in den Reihen zu haben, ist natürlich extrem wertvoll. Wobei man ja hier auch noch mit einbeziehen muss, gerade Leon Reichert hier auf der linken Bahn ist ja auch eigentlich ja ein Innenverteidiger, kann auch sehr gut auf der halblinken Position dort spielen. Und auch Nico Neidhardt, der hat ja zum Beispiel im Test gegen Phoenix Lübeck eben einen Innenverteidigerposten dort bekleidet. Also da hat der Trainer auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wobei ja eigentlich jetzt der Übergang zur Schiene eine ganz gute Möglichkeit wäre, wenn wir über Nico Neidhardt schon sprechen. Auf der rechten Seite erstmal auch, weil Neidhardt eben verletzungsbedingt immer mal aussetzen musste in der Vorbereitung nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung in der vergangenen Saison, die er sich zugezogen hat im Ostduell gegen Dynamo Dresden. Seitdem ist ja Jan Mälder da so ein bisschen mehr oder weniger gesetzt. Viel mehr Alternativen gibt's da ja auch nicht unbedingt. Ich setze ihn mal hier drüber, Tommy. Wie siehst du das Zwischenspiel zwischen den beiden?
Ja, ich glaube, dass Nico noch ein bisschen braucht. Ne? Mit dem haben wir auch gesprochen am Ende des Trainingslagers. Er sagte, er ist sich nicht sicher, ob er bis zum ersten Punktspiel gegen Aue am 3.8. schon wieder bei 100% sein wird. Aber er ist auf einem guten Weg. Er hat jetzt gegen Lübeck gespielt, eine Halbzeit. Auch da hatten wir ja so ein bisschen nachgefragt, warum Nico gegen Aston Villa gar nicht zum Einsatz kam. Und Daniel Brinkmann hat uns das erklärt, dass es einfach eine Frage der Belastungssteuerung war. Er sollte halt ohne Vorbelastung in das Spiel am Sonntag dann gehen und hat deshalb gegen Aston Villa eben nicht gespielt, sondern nur ein bisschen Erwärmung mitgemacht und ein bisschen Bewegung gehabt am Spielfeldrand, dass er trotzdem eine gewisse Belastung hat, aber ohne so Wettkampf. Und ja, wie du sagst, Nico hat den Wiedereinstieg ins Training, den hat er im zentralen Mittelfeld tatsächlich sogar gemacht. Auch da haben wir gedacht, was machst du denn da jetzt? Dann haben wir ihn gefragt und hat er gesagt, dass der Trainer wollte, dass er da mehr viele Aktionen hat und dass er wieder reinkommt ins Geschehen. Und wenn du halt in der Mitte spielst, musst du dich in alle Richtungen orientieren. Während wenn du hier außen spielst, dann hast du halt die Seitenlinie, Spielfeld geht nicht weiter, von hinten kommt auch selten einer und dann hast du halt, die Orientierung ist ein bisschen leichter. Und damit er da gut reinkommt, war er so eingestiegen, weit ausgeholt jetzt. Und Nico kann aber eben auch innen spielen, hat das gegen Lübeck jetzt gemacht, halb links in der Innenverteidigung gespielt und er hat auch schon den Schienenspieler gespielt. Also super Spieler sowieso und diese Flexibilität hilft natürlich total und macht dann auch vielleicht, Ben, das Problemchen. Daniel Brinkmann sagt, wir haben überhaupt kein Problem, wir haben ganz viele Lösungen und Qualität, aber trotzdem geben sie ja auch zu, dass sie für die linke Schiene noch gucken. Aber diese Flexibilität von anderen Spielern macht es, glaube ich, dann ein bisschen leichter und das wirklich zum Problemchen.
Genau, die linke Seite, du hast es angesprochen, dort haben wir ja mit Sportsfreund Felix Ruschke, der ja in der vergangenen Saison das Toreschießen so ein bisschen für sich entdeckt hat, mit 4 Treffern, eigentlich ja ungewöhnlich für ihn. Der musste jetzt gerade in der Vorbereitung sehr, sehr viel aussetzen, hat da immer mit Fußproblemen zu kämpfen, konnte deswegen am Training nicht richtig mitwirken, draußen auf dem Platz, im Trainingslager war er viel im Hotel, hat dort mit den Physios und mit den Athletiktrainern vorrangig gearbeitet. Wenn der wieder fit ist auf der linken Seite, man weiß, was man hat an ihm, eine Verstärkung wird dort trotzdem noch gesucht. Also auch da auf jeden Fall ein weiterer Spieler für die linke Schiene, der dort einsetzbar ist. Und ich glaube, wenn wir schon mal auf den Schienen sind, ein Spieler, der variabel ist, der vor allen Dingen beim Fanno-Familientag sehr, sehr gefeiert wurde von den ganzen Hansa-Fans. Ja, das Talent, das Wunderkind, Fiete Bock. Wobei man ja sagen muss, eigentlich darf man dem Jungen gar nicht so viel Druck machen, oder? Ich setze ihn mal hier rüber zu dir auf die Seite.
Auf die rechte Seite, um es genau zu sagen, für die, die uns nur hören. Ja, Fiete ist leider krank. Er hat das pfeifische Drüsenfieber. Und da ist nicht so richtig absehbar oder schwer absehbar, wie lange dauert das. Das ist bei jedem Menschen dann so ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt hier verraten darf, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Darf aber noch nicht trainieren, obwohl er sich schon wieder ganz gut fühlt. Aber es gibt ein paar Werte, die sind noch nicht so gut. Deswegen muss man da halt Vorsicht walten lassen. Und ja, Fiete ist halt 17, ne, wird im September erst 18, hat noch ganz viel Zeit. Muss jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Daniel Brinkmann hatte selbst schon mal pfeifisches Drüsenfieber, weiß, wie das ist und wie man damit umgeht. Felix Ruschke hatte das schon in der Mannschaft. Zwante Ingelsen hatte das während seiner Hansa-Zeit. Also Hansa weiß, wie das ist und kann damit umgehen und wird den Jungen da, denke ich mal, gut aufbauen. Und wenn Fiete fit ist, dann braucht er einfach auch noch trotzdem weiterhin Zeit, ne, und kann noch in der A-Jugend spielen, kann in der U23 spielen. Da wird er auch sehr wahrscheinlich hauptsächlich zum Einsatz kommen. Und dann kann er eben auf der rechten Seite spielen, kann auch auf der linken Seite spielen, kann aber auch eher hier spielen. Ist halt aus meiner Sicht eher ein Offensivspieler mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Beweglichkeit. Aber schauen wir mal, wo Daniel ihn dann reinwerfen wird, wenn er dann wieder soweit ist.
Schauen wir mal, was wird. Im Zentrum, hast du es angesprochen, könnte Fiete Bock auch spielen. Im Zentrum wissen wir aber auch, wenn wir jetzt hier nochmal an die Seite gucken, da gibt's jede Menge Konkurrenz. Jonas Dürkner ist wieder fit nach seinem Kreuzbandriss, den er sich kurz vor Weihnachten zugezogen hat. Man geht davon aus, dass es ein Kreuzbandriss ist. Hansa hat das ja nicht richtig bekannt gegeben. Auf jeden Fall eine schwere Knieverletzung. Wirkt wieder mit, hat das im Trainingslager auch gut gemacht. Wirkte ein bisschen so, als wäre er eigentlich quasi nie weg gewesen. Wobei er sicherlich ja auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und neben ihm gibt's natürlich noch weitere Kandidaten. Fangen wir mal erstmal an mit Kenan Faktic da noch. Und du sprichst mir nicht rein, denn das mache ich noch zu Ende. Kenan Faktic auch ein Neuzugang, einer von 8 insgesamt. Und ich glaube, die beiden, die sich so ein bisschen im defensiven Mittelfeld. Und jetzt kannst du kommen.
Jawohl, ich dachte, dass wir dann immer noch ein bisschen bei Jonas bleiben, alles gut. Genau, also sehen wir schon mal, wer es sieht und wer genau zugehört hat. Alle Positionen sind doppelt besetzt, mindestens. Und Jonas hattest du angesprochen, Jonas Dürkner, eine überragende Hinrunde gespielt in der vergangenen Saison. Dann eben der Kreuzbandriss, ja, ist relativ sicher, dass das ein Kreuzbandriss war, können wir glaube ich so sagen. Und was ja wichtig ist, nach solchen schweren Verletzungen, dass man dann, wenn man wieder richtig einsteigt ins Training, dass man dann auch sieht, als Trainer ist das wichtig, dass du siehst, dass der Spieler sich traut, dass er keinen Schiss mehr hat, sondern dass er in Zweikämpfe geht, dass er nicht zurückzieht und so. Und genau das hat er gemacht. Wir haben ja oben wieder auf der Tribüne nebeneinander gesessen und ich habe zwischendurch einmal gesagt, oh Gott, was macht er da? Warum geht er da jetzt, macht er da dieses lange Bein in so einem Testspiel, in so einem Zweikampf jetzt gegen Aston Villa am Samstag? Aber ist alles gut gegangen und hat dann auch gezeigt, dass er einfach keine Schiss mehr hat, sondern einfach wieder Jonas ist und durchzieht und sein Spiel macht. Und was man aber auch gesehen hat, finde ich, dass er schon eben auch noch wieder ein bisschen Zeit braucht. Da waren dann so ein paar ja leichte Fehlpässe, die man von ihm gar nicht kennt, oder auch mal ein Stocki, wo der Ball dann ein bisschen weit weggesprungen ist. Das sind ja eigentlich Jonas Stärken, und da wird er aber wieder hinkommen. Aber deshalb glaube ich, dass Jonas erstmal kein Startelf-Kandidat ist für den Saisonstart. Und dann hast du Kenan Fatkeci hier hingeschoben, jetzt unter Marco Schuster hier im zentralen Mittelfeld. Ja, richtig starkes Spiel gemacht gegen Lübeck. Extrem ballsicher. Daniel Brinkmann hat ja Boubacar Camara gelobt, den Spieler, Mittelfeldspieler von Aston Villa, fünfmal für die französische Nationalmannschaft gespielt, weil der aufgedreht hat in engen Räumen und dann eben das Spiel geöffnet hat und Lösungen gefunden hat. Sehr beeindruckend. Und ähnlich, ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber ähnlich hat das der Fatkeci jetzt gegen Lübeck gemacht. Natürlich hat Lübeck nicht die Qualität wie Aston Villa oder wie Hansa. Ne? So, das muss man natürlich dazu sagen, aber der hat schon auch ein feines Füßchen und ist auch eine große Auswahl. Und diese vier Spieler im zentralen Mittelfeld, die eher defensiv spielen, haben dann so unterschiedliche Spielweisen. Der kompletteste ist vielleicht Marco Schuster aus meiner Sicht und dürfte gesetzt sein. Und dann kann er gucken. Benno ist eher so der Freigeist, der lässt sich nicht ganz so reinpressen. So, was ist der eigentlich? Ist er ein Achter? Ist er ein Sechser? Ist er ein Zehner? Der hat da so seinen eigenen Weg, sage ich mal. Jonas ist auch recht komplett, braucht eben noch seine Zeit. Und ja, Kenan müssen wir noch ein bisschen besser kennenlernen, aber so erstmal technisch und
Fakšić macht auf jeden Fall einen sehr ruhigen, zurückhaltenden Eindruck noch. Zieht seine Sache einfach durch, ist da ganz ungehemmt und liefert aus meiner Sicht auch eine passable, gute Leistung ab. Blicken wir ein bisschen offensiver noch auf die, sag ich mal, Zehner- bzw. Achterposition. Dort gibt's ja einige interessante Spieler. Wir haben hier auf unserer Taktiktafel Christian Kinsombi und Adrien Le Beau hängen, die ja auch in der vergangenen Saison schon gezeigt haben, dass sie miteinander gut kombinieren und agieren. War ein sehr erfolgreiches Duo. Da wurde sich auch nochmal verstärkt. Aus der zweiten Liga ist zum Beispiel Paul Stock gekommen. Ganz interessanter Mann natürlich auch, hat hier den Anspruch natürlich auch, Einsatzzeiten zu bekommen, zu spielen, will sich dort ja ein bisschen festsetzen im offensiven Mittelfeld. Und wir haben natürlich den Strahlemann Cedric Harenbrock auch auf dieser Position, Tommy. Ich glaube, das sind vier Spieler, die auf jeden Fall mächtig Dampf machen können und alle ja durchweg technisch sehr begabt sind.
Ja, auf alle Fälle. Wobei, ich glaube, Paul Stock ist jetzt gar nicht so der, mein erster Eindruck, technisch nicht der Stärkste. Der kommt dann, glaube ich, eher über seine Spielintelligenz und auch ein bisschen schon seine Erfahrung jetzt, die er da gesammelt hat. Hat sich ja irgendwie richtig hochgearbeitet. War nicht, wenn ich das richtig umschreibe, aber nicht in einem Jugendleistungszentrum, sondern so über den zweiten Weg, sage ich mal, dann noch hochgearbeitet in Profifußball und durchgestartet bis in die zweite Bundesliga mit der Spielvereinigung Elversberg. Und hat da in der vergangenen Saison aber relativ wenig gespielt. Im Vorjahr war er noch ein Stammspieler in der zweiten Bundesliga. In der vergangenen Saison dann aber relativ wenig gespielt. Ich finde, das hat man jetzt so ein bisschen gemerkt, so, ne? dass ihm die Praxis da so ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht auch ein bisschen die Fitness gefehlt hat. Also ich glaube, der wird erstmal hinten dran sein. Und daneben haben wir sie jetzt gesetzt hier an die Tafel. Paul Stock, Chris Kinsombi. Ich glaube, der Chris Kinsombi wird da schon, hat Vorsprung sozusagen. Der war im vergangenen Jahr der Edeljoker irgendwie, aber auch zweitbester Torschütze mit 9 Treffern. Und ich glaube, dass der dieses Jahr eine noch stärkere Rolle spielen wird und mehr Spielanteile bekommen wird. Und dann hast du auf der halbrechten Position hier, hast du Cedric Harenbrock neben Adrien Le Beau aufgestellt. Ich finde, Cedric hat eine viel, viel bessere Vorbereitung jetzt absolviert, wirkt fitter, wirkt auch ein bisschen aggressiver in seiner Spielweise. Ohne dass er jetzt so ein totaler Abräumer, Zerstörer wird oder so. Der soll ja auch er soll er selbst bleiben, finde ich. Das ist extrem wichtig. Aber er muss eben gucken, dass er auch im Zweikampf ein bisschen präsenter wird und vielleicht auch in Balleroberung kommt. Das war jetzt noch bislang nicht seine Stärke. Aber ich glaube, wenn das einer schafft oder ein Trainerteam schafft, dann sind es, glaube ich, Daniel Brinkmann und seine Co-Trainer. Weil Sadie ist ja auch nicht nur ein Strahlemann, wie du sagst, sondern auch ein helles Köpfchen und der weiß auch, woran er arbeiten muss und hat auch in der Sommerpause gearbeitet. Da haben wir ein paar Videos von ihm gesehen, wie er da sich, ich weiß nicht, ob es ein privater Coach war oder ein Kumpel, aber er hatte fleißig an sich gearbeitet, an seine Fitness.
ja, fleißig an sich arbeiten. Das tun auch die Stürmer. Auch da ist der FC Hansa ja gut aufgestellt. Ich würde mal jetzt einfach mal in den Raum werfen. Es sind 4 Stürmer. Ich schieb mal hier an unserer Taktiktafel den Andreas Vogelsammer ein Stück höher und pack mal die anderen einfach mit hier aufs Parkett. Und da sehen wir, dort haben wir mit Tim Krohn, Eigengewächs, Talent. Glubschi wird er genannt, so auffällig mit seiner roten Haarpracht, da mit seinen roten Locken. Der Junge hat bewiesen in der vergangenen Saison, dass mit ihm zu rechnen ist, hat in der dritten Liga ja einige Minuten sammeln dürfen, hatte sich auch als Torschütze ja quasi eingetragen in die Statistik gespielt. Da wurde ja gemunkelt oder überlegt, dass das Talent vielleicht nochmal verliehen wird, dass er konstant eben auf seine Minuten kommt, Spielpraxis sammelt. Ich denke mal, das ist für so einen jungen Spieler doch auch relativ wichtig, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wir hatten Amir gefragt im Abschlussinterview im Trainingslager nach den Planungen im Sturm. Und ja, ich glaube, wir haben noch nicht mal konkret nach Tim gefragt gehabt und so. Und er hat dann von alleine das erzählt, dass da eine Überlegung ist, Tim zu verleihen, hat das auch erklärt, was sie sind zufrieden mit seiner Entwicklung und er hat seinen Vertrag jetzt gerade verlängert. Und ja, diese Verlängerung, die Gespräche zur Verlängerung haben wohl auch beinhaltet, dass eine Leihe im Raum steht und Tim und sein Berater, sein Vater auch, der ja auch immer so, nicht jetzt der direkte Berater ist, aber ja auch Fußballtrainer im Amateurbereich und eine hohe Meinung hat, die wissen wohl alle Bescheid und wenn sich ein Regionalliges findet, wo er auf seine 30 Spiele kommt, ne, da haben wir gesagt, so, jetzt mal so als Stammspieler 30 Spiele, das würde ihm gut tun, nächster Schritt in seiner Entwicklung. Und wenn sich das ergibt, glaube ich, dann wird es dazu kommen. Und wenn es dazu kommt, dann hat Amir gesagt, dann müssen wir auf alle Fälle noch einen Stürmer nachverpflichten. Also schauen wir mal, was da passiert, sowohl mit Tim als auch insgesamt im Sturm.
Genau, insgesamt im Sturm ist eine gute Überleitung, denn neben Tim Krohn ist auf unserer Taktiktafel hier Andreas Vogelsammer, über den haben wir schon gesprochen, konnte bislang 3 Treffer erzielen in der Vorbereitung. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, 2 davon waren eben Strafstöße, das heißt ein Tor aus dem Spiel heraus. Gegen den Greifswalder FC war das beim 3:2 Erfolg. Wie siehst du ihn so ein bisschen ein? Er ist ja dann doch sozusagen, ja, der Sturm-Opa in Anführungszeichen, bringt die meiste Erfahrung mit. Routinier hat schon international gespielt mit Union Berlin. Wie siehst du seine Rolle?
Ja, auch dazu haben wir mit Armin gesprochen. Der sieht Andreas Vogelsammer als auch Führungsspieler, der da vorangehen soll. Und seine jungen Nebenleute, das sind ja alles junge Leute. Vogelsammer ist über 30. Glubschi, also Tim Krohn, noch nicht mal 20. Und dann haben wir hier die beiden Experten Ryan Naderi und David Hummel, auch noch Anfang 20. Und ja, Vogelsammer soll die halt führen. Und seine Stärken sind eben so der Einsatz, Robustheit, vielleicht auch so ein bisschen das Gespür für Räume. Ich sehe allerdings das Problem, dass ihm so ein bisschen jetzt in der Vorbereitung zumindest die Spritzigkeit gefehlt hat, dass sich da selten dann durchsetzen können, so dass er wirklich zum Abschluss kommt. Er wurde oft dann geblockt noch, weil der Verteidiger eben noch schnell genug war, ein Bein vorbringen konnte. Und wenn er dann doch mal so zum Abschluss kam, dann war dann auch nicht so abschlussstark wie zum Beispiel David Hummel, der aus meiner Sicht die positive Überraschung der Vorbereitung ist.
Und da machen wir jetzt mal was ganz Verrücktes hier an der Taktiktafel. Das habe ich schon, das brennt mir die ganze Zeit in den Finger. Ich schieb David Hummel einfach mal in die Mitte, denn der Junge aus meiner Sicht ist die Überraschung der Vorbereitung, der Gewinner so ein bisschen der Vorbereitung. Neuzugang aus der Regionalliga Südwest vom FC 08 Homburg, hat dort 15 Tore in der vergangenen Saison geschossen, also schon mal ein Ausrufezeichen, hat die letzten ja 3 Jahre in der Regionalliga gespielt, hat sich immer gesteigert und will jetzt den nächsten Schritt hier an der Ostsee wagen. Ist das erste Mal ein bisschen weiter weg von zu Hause, also auch für ihn ja irgendwie alles neu. Ich habe mit ihm gesprochen zum Ende des Trainingslagers und der hat mir ganz klar gesagt, Mensch, ich will mich hier nicht verstecken. Ich würde sagen, in den Testspielen ist ihm das gelungen. 6 Treffer hat er bereits erzielt. Das ist mal ein Ausrufezeichen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Mir gefällt er auch richtig gut, auch im Training. Es ist nicht nur, dass er in den Spielen performt, sondern der arbeitet auch richtig fleißig im Training und auch macht auch da seine Buden. In der Vorbereitung kriegen wir ja dann immer ein bisschen mehr Training mit und sehen dann vor allem in den Trainingslagern viele Einheiten. Und das ist schon auch ein bisschen beeindruckend gegen Lübeck. Hat er, glaube ich, auch wieder 100% gehabt. Ich habe die ersten 15 Minuten verpasst. Die Kollegin war ja da, hat aber so ein bisschen erzählt. Und Nachher, wenn der allein aufs Tor läuft, so, dann ist der Ball halt drin, so, wo du dann auch mal sonst einen Stürmer hast, der vergibt das Ding. Aber bei dem habe ich das Gefühl, der macht halt jeden rein. Also, wer weiß, wir haben ja so ein bisschen geträumt, Dennis Undav, über SV Meppen, dann ins Ausland, nach Belgien und England und jetzt beim VfB Stuttgart und deutscher Nationalspieler. Also, wir wollen jetzt auch nicht so einen hohen Druck aufbürden auf David Hummel, aber wer weiß, vielleicht wird das so der Shootingstar der Saison, wie das vielleicht letztes Jahr so ein Benno Dietze war innerhalb der Truppe oder auch ein Felix Ruschke eine Zeit lang. Würde uns freuen, oder?
Auf alle Fälle, klar. Also ich denke, der Junge wird auch in der Liga abliefern, wird da seine Tore erzielen und ich glaube, wir werden im Verlauf der Saison ganz, ganz viele Fans mit einem David-Hummel-Trikot auf den Tribünen sehen können. Und dann haben wir noch einen vierten Spieler. Ich würde ihn so ein bisschen ja so als Sorgenkind betiteln. Ryan Aderi, Tommy. Der kommt nicht so richtig in Tritt. Vor allen Dingen nicht in dieser Saisonvorbereitung.
Ja, ich ziehe ihn mal hier so ein bisschen runter. Also der ist gerade so ein bisschen, ich würde mal sagen, abgehängt. Weil, ja, ich weiß gar nicht, hat er in der ganzen Vorbereitung schon eine Trainingseinheit komplett durchgemacht. Jedenfalls, wir haben es nicht gesehen. Wir sind jetzt auch nicht bei jedem Training da, logischerweise. Aber der hat da doch ganz schöne Probleme. Die Verletzung datiert ja noch oder stammt ja noch aus dem Heimspiel gegen Saarbrücken. Auch schon wieder lange her, Ende März muss es gewesen sein, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe. Und wenn du dann mal guckst, wo wir jetzt sind, das ist schon eine lange Zeit. Und klar, er macht dann sein Programm und dürfte jetzt fitnessmäßig einigermaßen dran sein und nicht ganz weit weg. Aber so eine Lauffitness ist ja was anderes als dann Wettkampfspiel. So. Also ich glaube, das wird erstmal auch nichts werden zum Saisonstart. Also da ist dann wohl die Frage eben, Vogelsammer oder Hummel? Wer fängt an? Wer ist der erste Joker? Und bei Glubschi und Ryan muss man gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, wir sind also gespannt, nehmen dort Wetten natürlich gerne entgegen, meldet euch bei uns. Und dann haben wir hier außen noch einen Feldspieler übrig. Maximilian Kraus gegen Aston Villa hat er mal den Hammer rausgeholt und den Ball dort unter die Latte geschweißt. Wo siehst du ihn? Auf welcher Position? Er hat sich ja auch ein bisschen ausprobiert in der Vorbereitung. Wie schätzt du Tommy Bastian als Trainerlegende?
Ja, ja.
Maximilian Kraus.
Ja, das ist echt eine berechtigte Frage, finde ich. Eine schwierige Frage auch. Und getestet wurde er jetzt in den ersten Spielen immer hier. Ne, bis zum Spiel gegen Aston Villa.
Also wie gesagt,
auf der linken Schiene. Genau. Für die nicht zugucken, sondern nur hören. Also richtig abgeholt hat er uns beide, glaube ich, nicht. Und so wie jetzt der Eindruck war, auch Daniel Brinkmann nicht, der hat auch dann immer mal so Dinge reingerufen so, ne, und gecoacht, das wollen wir jetzt mal nicht wiederholen, lassen wir mal zwischen den beiden sozusagen, aber man hört dann ja auch mal ein bisschen was bei so Testspielen, wo das nicht so laut ist und gegen Aston Villa, muss ich ehrlich sagen, hat er mir auch nicht gefallen, bis zu dem Tor halt, also davor auch mehrere technische Fehler, Bälle, die ihm verspringen und ja, also ich glaube, der tut sich da schwer mit der Position. Aber wenn Hansa hinten liegt oder eben die Schlussphase anbricht, der Gegner ein bisschen platt ist, mit seiner Geschwindigkeit, seinem Einsatzwillen und wenn er dann so zum Schluss kommt, auch seinem Abschluss, dann ist er natürlich auch irgendwie eine Waffe. So, also man ist dann so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich würde den eigentlich, wenn dann eher so, keine Ahnung, ganz vorne drin sehen, weil er da rackert. Ja, oder vielleicht auch mal hier auf der 10, wobei da fehlt ihm dann irgendwie auch die Technik. Also eigentlich ist der so ein Spieler für so ein 4-3-3 oder so, als offensive Außen aus meiner Sicht, aber ich, keine Ahnung, den stellen wir einfach hier irgendwo in die Mitte, so, das ist so hin und her gerissen irgendwie, bin ich. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es ganz genauso, es bleibt auf jeden Fall spannend, was wir gesehen haben, dass die Neuzugänge, 8 an der Zahl sind es, sich auf jeden Fall ganz gut eingebracht haben. Das hat man auch in den Tests gesehen, 16 Tore insgesamt von den Neuzugängen ist ja eine gute Quote. Und für euch da draußen legen wir auf jeden Fall ans Herz, klickt euch mal rein auf der OZ-Homepage, wir haben da einen extra Reiter, Hansa Rostock. Dort haben wir eigentlich mit, ja, lass mich nicht täuschen, eigentlich mit allen Neuzugängen gesprochen. Auf jeden Fall haben wir zu allen was. Spannende Geschichten, unter anderem könnt ihr da lesen, dass Florian Carstens mit Pferden und Hund hier hochgereist ist an die Ostsee.
Zwei Hunde.
Ja, zwei Hunde.
Zwei Pferde, zwei Hunde.
Also dort hat er quasi einen ganzen Bauernhof mitgebracht. Spannend ist natürlich auch, dass Lukas Wallner das erste Mal ja den Weg in den hohen Norden sucht, verzichtet auf Skifahren quasi für Hansa, hat aber gesagt, mit dem Meer gibt er sich eigentlich auch ganz zufrieden. Also viele spannende persönliche Geschichten. Klickt euch da auf jeden Fall rein. Es wird spannend. Genauso spannend natürlich wie die Aufstellung zum Saisonauftakt am 3. August. Du hast es schon angesprochen. Dann gibt es natürlich gleich mal einen Hammer zum Auftakt. Denn der FC Hansa gastiert zum Ostduell bei Erzgebirge Aue. Sonntag 13.30 Uhr. Beste Fußballzeit. Da kann man schon einiges erwarten, oder?
Ja, also bei mir ist die Vorfreude schon da, es kribbelt. Ich wäre auch gerne dabei. Du fährst jetzt mit Johannes, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mit unserem Kollegen Johannes Weber. Aue ist irgendwie immer cool, weil es eben so ein Ostduell ist und weil eigentlich auch immer irgendwie Ex-Rostocker da waren. Wir haben auch ein paar hier oben, ne, die dort mal vielleicht gespielt haben oder irgendwie im Funktionskreis jetzt noch sind, wie Jörg Hanel oder so. Und ja, der Aufstiegstrainer ist bei Aue Trainer Jens Hertel. Wie siehst du denn diesem Spiel entgegen?
Ja, ist ein bisschen so, wie es Aue beschreibt. Das ist ein Kumpelverein, ja. Jens Hertel hatten wir auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Also wenn ihr ein bisschen runterscrollt, findet ihr da auch die Folge. Sehr interessantes Gespräch auch geführt mit ihm. Ich glaube, der brauchte so ein bisschen Zeit zum Ankommen. Aue hatte ja auch gerade in der vergangenen Saison viel Verletzungspech. Die Aufstellung war quasi ja von ganz alleine irgendwie dann präsent. Ich glaube, Aue hat sich ganz gut verstärkt, unter anderem auch mit Einwurfgott, Einwurfwunder Ryan Malone, den ja auch noch sicherlich ganz, ganz viele aus seiner Zeit beim FC Hansa kennen. Ich glaube, es wird gleich mal ein richtiger Gradmesser zum Auftakt. Das wird ein Spiel, darauf haben die Fans Bock, darauf haben wir Bock, darauf haben die Spieler Bock. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Und wenn wir mal so ein bisschen auf das Vorbereitungsprogramm von Aue gucken, 5 Testspiele haben sie bislang absolviert, 4 konnten sie gewinnen. Eine Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, 0-3, recht deutlich. Ein Testspiel haben sie auch noch. Gegen Ligakonkurrent Energie Cottbus, da sieht man schon mal, wo man sich befindet. Ja, beide ungefähr eine Höhe durch die gleiche Ligazugehörigkeit. Das ist, glaube ich, nochmal ein interessantes Testspiel. Jetzt ist es Cottbus geworden. Das war ja eigentlich, wenn man so richtig tief gräbt und ein paar Insider-Infos hat, anders geplant, oder Tom?
Ja, auch das hat uns Armin verraten im Trainingslager, dass Hansa und Aue in Gesprächen waren, dass die Generalprobe sozusagen gegeneinander auszutragen. Aber dann kam eben der Spielplan raus und am ersten Spieltag gleich das Duell. Deswegen wurde das dann ad acta gelegt und Hansa hat jetzt eben Hannover 96 am Freitag und Aue hat Cottbus als Gegner. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück. So, also ich glaube, dass da kann Hansa auch schon irgendwie ein Statement setzen bei diesem Spiel. Erstmal ist es gut zum Reinkommen. Franz Pfanne sagt, ich freue mich. Gleich ein Ostduell, das ist irgendwie eine andere Nummer als gegen Stuttgart 2 oder so zu starten, gegen eine zweite Mannschaft. Wer da nicht gleich heiß ist, so, der ist fehl am Platz. Und Aue ist irgendwie, wie du sagst, haben sich ganz gut verstärkt, aber ist auch ein relativ großer Umbruch, keine gefestigte Mannschaft. Also ich finde, da muss Hansa auch gewinnen, so. Das ist, um dieses Statement zu setzen und um diesen angeschlagenen Gegner oder noch nicht eingespielten Gegner, den muss man einfach besiegen zum Auftakt.
Ja, für mich muss Hansa immer gewinnen, ne? Also gleich mal hier einen reingeworfen. Eine Woche später steht dann das erste Heimspiel der Saison an. Endlich wieder dritte Liga im Ostseestadion. Darauf haben die Fans sicherlich ganz lange gewartet, jetzt in der Sommerpause. Dann geht's gegen Waldhof Mannheim, ebenfalls auf den Sonntag. Dann aber 16.30 Uhr, also ein bisschen später. Dann könnt ihr ordentlich ausschlafen. Und Waldhof Mannheim, der bringt ja auch einen bekannten Ex-Rostocker mit. Dort ist Matthias Schober Sportdirektor. Die haben sich auch auf 1-2 Positionen etwas verstärkt, hatten ja in der vergangenen Saison dann am Ende noch Bammel, dass sie es geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Auch da aus meiner Sicht ist ein Sieg Pflicht für den FC Hansa, wenn sie ganz oben mitspielen wollen. Ja, ich bin mal so direkt. Ich glaube, wir können uns da auf ganz, ganz viel coolen Fußball freuen und ganz, ganz viele tolle Spiele. Genauso, wie es hier auch weitergeht im Podcast. Also, wir haben jetzt eine neue Folge eingestreut. Unser normaler 2-Wochen-Rhythmus bleibt jetzt wieder bestehen. So ein kleines Leckerli hier nochmal vorm Saisonstart, bevor es richtig zur Sache geht. Das nächste Mal hören wir uns nach dem Spiel gegen Aue.
Jawohl.
So machen wir es. Für alle da draußen, die so lange nicht warten können, dem legen wir noch unseren Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, ans Herz. Komplett kostenlos, einfach anmelden mit der E-Mail. Da habt ihr einmal wöchentlich alles brandneue und die heißesten Infos rund um den FCH. Und es gibt auch wieder ein Tippspiel über Kicktipp, wo ihr euch anmelden könnt, wenn ihr Mitglied des Newsletters seid, Empfänger des Newsletters. Und dort gibt's am Ende 2.000 Euro Reisegutschein. Also mitmachen lohnt sich, das Ganze komplett kostenlos. tragt euch da schnell ein, dann habt ihr ganz, ganz viel Spaß. An dieser Stelle bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Tommy, eigentlich hat ja der Gast das letzte Wort. Heute darfst du
mal. Ja, danke.
Ja.
Ja, was, also bevor der Druck hier noch größer wird, ne, den wir jetzt der Mannschaft und Daniel und dem Trainerteam auferlegt haben, sage ich einfach nur, ich freue mich auf den Start und drücke Hansa die Daumen und wir freuen uns auf die nächste Folge.
So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zugesehen habt. Wie gesagt, hier nochmal die klare Empfehlung. Guckt euch die Folge ruhig an, vor allem auch bei YouTube und lasst ein Abo da. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.